Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Michael Koss, Parteienforscher und Politikwissenschaftler, Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg. Willkommen hier im Berliner Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir sortieren Themen dieses Tages gemeinsam und das Schöne ist, die Welt ist an diesem Montag wieder etwas übersichtlicher geworden. Eine Hamburg-Wahl mit klarem Ergebnis, dazu die Nachricht, dass die CDU schon spätestens Ende April die offene Führungsfrage geregelt haben wird. Heute ist dazu Rosenmontag, ist fast wie früher in Bonn.
Ja, fast. Ich glaube, über die Unterschiede werden wir noch reden.
Ja, es gibt da ein paar Probleme bleiben. Und ich sage mal einen schönen guten Tag an alle, die uns heute zuhören beim Drüber nachdenken. Hamburg hat gewählt und für alle, die denken, sie haben gestern aus Versehen die Tagesschau vor 20 Jahren geguckt. Nein, es ist wirklich das aktuelle Ergebnis. Die SPD bei 39%, Bürgermeister bleibt der Sozialdemokrat Peter Tschentscher. Und der braucht auch nur einen Koalitionspartner und zwar einen, der irgendwie ziemlich natürlich dazu passt, die Grünen. An meiner Seite heute der Parteienforscher Michael Koss. Herr Koss, Sie haben gerade ja schon angedeutet, einige Probleme bleiben. Also wenn ich jetzt sage, so viel Stabilität wie lange nicht, dann ist das wahrscheinlich eher ein Ausreißer?
Ja, also ich würde, was das angeht, eher argumentieren, dass es schon einige Dinge gibt, die in Hamburg sehr interessant waren, die auch auf Bundesebene durchaus ihre Auswirkungen haben können. Also es gibt ja gerade diesen Trend zu sagen, also Regionalwahl und so, sicherlich jetzt nicht die Stärke der SPD, wenn Sie mich fragen. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass die AfD es dann eben doch noch geschafft hat. Ja? Und Hamburg ist für mich jetzt schon so, wenn man es dort schaffen kann, dann kann man es überall schaffen als Partei wie die AfD.
Ja, würden Sie so das interpretieren?
Absolut.
Ich meine, es gab ja viel, fast schon Jubel auch an verschiedenen Stellen angefangen, als die AfD, als es so aussah, als würde sie es nicht schaffen. Mhm. Wir haben jetzt aber natürlich auch Landtagswahlen gehabt, da war die AfD bei 25%, also in solchen Höhen. Im Vergleich dazu und auch vor dem Hintergrund, dass Hamburg ja nie ganz gefeit war. Wir erinnern uns an die Schill-Partei mit 20% in Hamburg. Also da ist das doch vielleicht doch ein Ergebnis.
Ich stimme Ihnen zu. Wir haben natürlich zwei Dinge, die anders sind. Wir haben die AfD als überhaupt nicht Hamburg-spezifisches Phänomen, sondern eben als Bundespartei, die in Hamburg auch gewinnt und nicht andersrum, ja, wie bei der Schill-Partei. Und wir hatten jetzt vorher eben mit dem Anschlag in Hanau eine Gemengelage, die der AfD, sagen wir es einfach so, nicht entgegenkam. Ja? So, und die AfD hat anteilig, trotz allem, bei steigender Wahlbeteiligung weniger verloren als die SPD. Das wird überhaupt nicht wahrgenommen, weil sich das gebe ich gerne zu, natürlich auf deutlich niedrigerem Niveau abgespielt hat. Aber sie ist im Parlament vertreten und am Ende, ob sie 7 oder 6% haben, ist nicht so wichtig. Aber ob sie 4,9 oder 5,1 haben, das ist halt kriegsentscheidend in der Hinsicht, als dass sie auf den Stab des Parlaments zurückgreifen können. Das wird die AfD können dann.
Das stimmt. Sie wird, und auch anders als die AfD, wird es als die FDP ist es bei ihr auch ziemlich sicher, dass das amtliche Endergebnis das wirklich bestätigt. Das vielleicht als kleine Fußnote hier an dieser Stelle. Die FDP muss wirklich ernsthaft zittern. Man hat jetzt festgestellt, dass in einem Wahlbezirk versehentlich die grünen Stimmen der FDP zugerechnet wurde. Und da man nur ganz knapp über der 5%-Hürde ist, könnte das am Ende doch noch bedeuten, dass die Liberalen rausfliegen. Was mich zu der Frage führt, Auswirkungen anderer Dinge. Sie haben gerade Hanau genannt, möglicherweise Auswirkungen auf das AfD-Ergebnis. Die FDP, die hat sicherlich gelitten unter Thüringen.
Aber die FDP leidet auch als solcher. Das würde ich als nächsten Punkt auch noch mal generell so sagen. Wir haben im bundesdeutschen Parteiensystem gerade Idealzeiten für kleine Parteien. Ja. Die FDP bringt noch den Vorteil mit, dass es sie schon so lange gibt, sie also organisatorisch aufbauen kann auf vorhandene Strukturen und die FDP steht auf der Stelle. Die Grünen gehen quasi durch die Decke, die AfD kommt neu dazu, die Linkspartei konsolidiert sich auf jetzt in Hamburg doppelt so hohem Niveau wie die FDP und die FDP steht still. Nicht mal in einer Gesellschaft, die sich auch stärker polarisiert, wo es die früher so umworbenen, besser verdienenden ja nun beileibe gibt, wie in Hamburg, kommt die von der Stelle. Es ist unterm Strich programmatisch wie strategisch ein einziges Geeier,
würden Sie denn sagen, unterm Strich, bei dem Angebot, das wir haben, die FDP ist verzichtbar, man braucht sie nicht?
Naja, das ist für mich jetzt, ich glaube auch, das ist nicht an mir zu entscheiden. Klar ist, ich messe die FDP, sage ich mal, an ihrem eigenen Anspruch, sich jetzt gerade, wenn ich alles richtig verstehe, als sozialliberale Partei ein Stück weit zu positionieren. Sie haben ja den Florian Gerst darüber geholt von der SPD. Und ich sage mal, sozialliberal in Hamburg, das müsste laufen. Das müsste laufen, unabhängig von den Dingen in Thüringen, die natürlich nicht hilfreich, um es mit Angela Merkel zu sagen, waren, müsste das natürlich über 5,01 oder eben 4,95% reichen. Und offensichtlich wird der Kurs der FDP als uneinheitlich wahrgenommen. Und dem tue ich mich schwer zu widersprechen.
Das Interessante ist ja auch, wahrscheinlich muss man das auch konstatieren, schon nach Thüringen, also wenn ich auf die Wahl gucke im Oktober und ja auch jetzt wieder in Hamburg, die Mitte sucht sich ihren Platz selbst. Und wahrscheinlich muss man konstatieren, die Mitte in Hamburg, die ist rot und grün.
Ja, also die Mitte ist tatsächlich rot weiterhin, würde ich sagen. Das ist ganz, für mich sehr interessant. Nächste Sache, die zumindest bundespolitisch von Interesse sein kann, ist, dass die Grünen nicht zuletzt in den vormaligen FDP-Hochburgen und auch in den CDU-Hochburgen gewildert haben. Ja, die Blankenese ist ergrünt, möchte ich sagen. Jetzt auch nicht unbedingt das Kernklientel, auch nicht unbedingt das Klientel, mit dem man eben den Gang in die Mitte als Grüne glaubhaft untermauert. Aber trotzdem, man muss natürlich auch ganz klar sagen, die haben ihr Wahlergebnis verdoppelt und all diese Unkenrufe, jetzt haben sie es nur verdoppelt, sie sind jetzt nicht gleich Erster geworden, das ist auch maßlos übertrieben.
Wenn man sich diese Balken mal anschaut, es gibt eigentlich nur eine Partei, die diese Wahl wirklich gewonnen hat im Sinne von Stimmzuwächsen und das sind die Grünen.
Absolut, und dem zu widersprechen wäre einfach völliger Quatsch, das will ich auch nicht tun, aber die Grünen sind, um diesen Schritt Richtung Volkspartei zu gehen, noch ein bisschen zu sehr in bürgerlich-liberalen Gegenden, in Hamburg zumindest, erfolgreich gewesen. Das würde ich festhalten.
Mhm. Interessant ist, wir haben jetzt, ich glaube, so 5-6 Minuten über die Hamburg-Wahl geredet und direkt ist die CDU noch gar nicht vorgekommen, was aber auch an dem Ergebnis liegt. 11,2% in Hamburg und in Berlin kommen noch ein paar Probleme obendrauf. Mhm. Wie der Weg zu einem neuen Parteivorsitzenden aussehen soll, darüber wird gerade gesprochen hier in Berlin und darüber sprechen wir gleich. CDU ist ein gutes Stichwort, diffuse Zukunftsängste. Den Fahrplan zur Lösung, den gibt es jetzt. Gerade tagen noch die Spitzengremien der Christdemokraten in Berlin, um die offene Führungsfrage zu klären. Aber es ist schon herausgesickert, was der Plan sein soll. Ein Sonderparteitag am 25. April, da soll ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Frage an Michael Koss, Politikwissenschaftler heute an meiner Seite. Ist das gut, dass da jetzt Tempo reinkommt? Der Ursprungsplan sah ja irgendwie so Jahresende vor.
Also das ist gut, ja. Der Ursprungsplan hat mich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen, einfach weil offensichtlich ist da eigentlich erst das Maß der Verwirrung in der Union aufgegangen. Ja. Es hieß ja damals, Annegret Kramp-Karrenbauer tritt sofort zurück in den Eilmeldungen, dann hat sie ihre Pressekonferenz gegeben, gesagt, sie tritt dann zum September, zum nächsten regulären Parteitag zurück, bis dahin wolle man einen Nachfolger küren. Offensichtlich war sich niemand bewusst über die Dynamik, die mit dieser Ankündigung einhergeht. Und ich glaube, mein Eindruck ist, zum jetzigen Zeitpunkt ist sich immer noch niemand darüber bewusst, was dann kommt Ende April, nämlich Neuwahlen. Einfach aus dem Grund, als wenn man einen neuen Vorsitzenden hat, dann wird man sich mit der CSU ins Benehmen setzen und einen Kanzlerkandidaten haben wollen. Mhm. Das ist ja jetzt die Grundlage dieses ganzen Findungsprozesses. Und wenn dieser Kanzlerkandidat, ich glaube, man kann bei der männlichen Form bleiben, dann nicht eben ähnlich neben Angela Merkel die Luft rausgelassen bekommen möchte, dann wird diese Person auch sehr schnell Neuwahlen ausrufen.
Aber wir haben auf dem Weg dahin ganz schön viele Hürden. Die erste wäre erstmal zu klären, wie soll denn bitte dann Ende April dieser Vorsitzende gewählt werden? Im Moment sieht es so aus, das sickerte jetzt auch schon durch, dass das dann eher eine offene Abstimmung wird, eine Kampfkandidatur. Mhm. Es gibt ja im Moment interessanterweise nur einen offiziellen Kandidaten, nämlich Norbert Röttgen. Dann gibt es so drei, von denen wir die ganze Zeit davon ausgehen, dass sie das wollen. Plus zwei eher unbekannte genau. Namen. Aber gut, die Namen nochmal genannt. Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn und eben Norbert Röttgen. Was würden Sie denn sagen? Gibt es da einen anderen Weg, als das wirklich offen auf dem Parteitag abzustimmen und dann sieht man, wer gewinnt?
Es gibt, aber auch da, das ist jetzt alles spekulativ, ne? Es gibt ja die Vermutung, dass die drei Platzhirsche, sage ich mal, versuchen, zu einer Paketlösung zu kommen, um auf die Art und Weise diese ebenso oft beschworene wie jetzt verloren gegangene Einigkeit, Geschlossenheit der CDU wieder zu demonstrieren. Sollte das stattfinden, würde ich sagen, birgt eine Abstimmung auf dem Parteitag eigentlich keine Stand jetzt, das kann sich alles ändern, ja. Stand jetzt keine sonderlichen Schwierigkeiten, weil dann stellt man diese Paketlösung gegen Röttgen, gegen die beiden Unbekannten, und es sollte zu einer großen Mehrheit für die Paketlösung kommen, es sei denn, der Wille zum Suizid in der CDU nimmt jetzt noch weiter zu. Und dann kann man mit dem Paket, wahrscheinlich hat man das dann möglicherweise auch parallel schon gemacht, sich mit der CSU ins Benehmen zu setzen. Das wäre dann ein Coup, den man mal planen könnte, ob sowas erwogen wird und stattfindet, wie gesagt, spekulativ.
Und natürlich nächste Hürde, man müsste auch mit der Bundeskanzlerin reden.
Ja.
Oder ist das verzichtbar?
Nein, also ich will jetzt gar nicht so dezisionistisch klingen, aber natürlich in dem Moment, wo die Partei hinter einem neuen Kanzlerkandidaten stünde, und die Fraktion auch, mit Partei meine ich eben alle Gliederungen, dann muss Angela Merkel das letztlich exekutieren. Dann hat sie eigentlich nur noch die Möglichkeit, freiwillig zu gehen, was natürlich ihr von der CDU ermöglicht werden muss. Ja, ja, aber es ginge ja auch sie per konstruktivem Misstrauensvotum direkt aus dem Amt zu befördern. Mhm. Das klingt mir jetzt ein bisschen nuklear als Option, aber ihr Einvernehmen spielt dann da tatsächlich eine eher nachrangige Rolle. Mhm.
Aber das ist alles schon, was Sie da skizzieren, also ein Parteitag, der am besten so gut vorbereitet ist, dass der die Vorstufe ist zu sehr baldigen Neuwahlen, setzt voraus, dass man im Grunde weiß, was man will. Und da habe ich gerade meine großen Zweifel. Also ich glaube, strategisch klingt das total sinnvoll und klug, aber dieses Zögerliche, letztendlich auch die Tatsache, dass Angela Merkel so lange schon im Amte ist, wie sie ist, ist für mich auch irgendwie Ausdruck davon, dass sich alle nicht einig sind, wie geht's klugerweise danach eigentlich weiter, ohne dass wir verlieren.
Ja, und da hätte ich mir gewünscht, dass man die Frage auch tatsächlich erörtert, bevor man eben die ganzen Personalrochaden ins Spiel bringt. Die Frage ist eine große, aber ich denke, dass völlig unabhängig davon die Logik der Personalisierung, die wir beklagen können, aber haben im Parteiensystem, eine ist, nach der man dann die Dinge auch geklärt haben will. Ja, alle haben dieser Klärung das Wort geredet, meistens sehr nebulös, Herr Röttgen vielleicht sogar noch am klarsten, aber auch noch sehr nebulös, was er sich unter einer, wie hat er die Mitte jetzt genannt, neu definiert? Ich habe es vergessen, aber er hat so eine Idee, was für eine Mitte die CDU jetzt ansteuern soll. Was das genau bedeutet, scheint unklar. Wie gesagt, Kandidat in der Welt, gibt es nur noch die Option, Kandidat verbrennt, genau wie AKK neben Angela Merkel, oder Kandidat geht in die Bütt.
Mhm. Das heißt, also Sie sagen, rein strategisch, egal wer es wird, muss relativ schnell an die Fleischtöpfe ran. Und jetzt sagen Sie mir noch ganz kurz einen Namen, und zwar unter zwei Kriterien. Wer sollte es aus Ihrer Sicht werden und wer wird es werden?
Wer sollte es werden? Da ziehe ich zurück, weil ich das einfach auch nicht als meine Aufgabe sehe, meine persönliche Meinung hier in dem Maße kundzutun. Wer wird es werden, tue ich mich genauso schwer, fühle ich mich jetzt aber sportlich verpflichtet, nicht nochmal Ihnen auszuweichen.
Ich werde Sie nicht wieder vorhalten.
Ist klar. Ich habe eigentlich immer, verstehen Sie mich jetzt bloß nicht falsch, also ich habe bei Teilfrage 1 zurückgezogen. Ja.
Erste
ich habe immer wahrgenommen oder so gesehen, dass Friedrich Merz das beste Profil bietet in dem Sinne, dass er das alles verbindet, wonach die Union sich sehnt. Halte ihn aber inhaltlich tatsächlich eher für die Geheimwaffe der SPD, weil ich glaube, dass er zu lange aus dem Tagesgeschäft raus ist, um es machen zu können. Aber wenn Sie mich fragen, wer wird es, und wenn ich in die zerklüftete, geschundene Parteiseele der Union ein bisschen reinlausche, dann könnte ich mir vorstellen, dass er dann doch vielen als der mit dem klarsten Profil gilt.
Heute zu Gast ist Michael Koss, Professor für Politikwissenschaft an der Leuphana Universität in Lüneburg. Herr Koss, kleine Reise nach Absurdistan, so nennt die thüringische Linken-Chefin ihr eigenes Land mittlerweile. Und wieder mit neuem Grund. Eigentlich war ja die Lösung am Freitag schon vermeldet. Die CDU hatte sich mit Rot-Rot-Grün auf Neuwahlen in einem Jahr verständigt, wollte bis dahin den Weg freimachen für einen Regierungschef Bodo Ramelow von den Linken. Jetzt hat die Bundespartei, die CDU, das ganze Wochenende massiv dagegen geschossen. Keine Zusammenarbeit mit der Linken, wie auch immer. Robert Habeck, der Grünen-Chef, versteht's langsam nicht mehr.
Ich erwarte allerdings von der CDU, dass sie ihre Überlegungen und ihre Beschlüsse der Wirklichkeit anpasst. Der Trotz und die Ausweglosigkeit, mit der die CDU und auch mit Verlaub die FDP die Thüringer in eine wirklich nicht aufzulösende Situation treibt, verstehe ich langsam nicht mehr.
Robert Habeck sagt das. Haben Sie noch Verständnis, Michael Koss?
Naja, verstehen tue ich von Berufswegen her fast alles, muss ich sagen. Die Kalküle, die da aufeinanderprallen von Bundes- und Landespartei, kann ich Ihnen zur Not auch noch auseinanderdröseln. Aber natürlich in dem Moment, wo die Außenwirkung mit reinkommt und die Kohärenz und die Sinnhaftigkeit des ganzen Verfahrens, bin ich auch mit meinem Politiklatein am Ende. Die Union hat diesen Beschluss, ja, der auf den jetzt immer rumgeritten wird, der keiner Kooperation mit der Linkspartei. Die Union hat aber auch das Kind in den Brunnen mitgeworfen. Und Parteien haben jetzt eben nicht nur die Funktion, hier Kandidaten zu nominieren, zwischen Gesellschaft und Staat zu vermitteln und politische Inhalte anzubieten, sondern natürlich erstmal ganz basal auch die Aufgabe, Menschen zu integrieren in ein politisches System. Mhm. Und zwar in das demokratische politische System der Bundesrepublik. Und wenn ich das ernst nehme, dann werde ich jetzt wohl als CDU einfach mal eine Ausnahme von der Regel machen müssen, langsam. Ja?
Ich spiele immer vor, was Silvia Breher, CDU-Präsidiumsmitglied, sagt, warum man eben gerade keine Ausnahme machen darf. So hat sie das heute Morgen im Deutschlandfunk erklärt.
Also ganz klar, wir haben heute Präsidium, wir haben Bundesvorstand. Es geht nicht nur um die Position der Namen, der Personen. Es geht am Ende auch darum, wofür steht die CDU. Und das ist eben eindeutig auch ein Einfluss aus Thüringen, wenn die Thüringer CDU sich von Anfang an eben nicht aus diesem politischen Machtspielchen rausgehalten hat. Nach links guckt, nach rechts guckt. Und diese fatalen Wendungen, wie eben wir sie als Signal einfach aus Thüringen sehen und die so breit auch in der Presse sind, ist das völlig klar, dass die Menschen sagen, naja, wo steht ihr denn?
Tja, wo steht ihr denn, Silvia Breher, CDU-Präsidium? Ich fand das interessant, als ich das gehört habe, weil ich diesen Argumentationsstrang so noch gar nicht gehört habe, dass man sagt, gerade jetzt, wo wir so komische Signale nach rechts gesandt haben, können wir nicht schon wieder welche nach links senden, sonst sind wir komplett beliebig.
Ja, das ist irgendwie so ein bisschen eine Schulhoflogik. Da mag das funktionieren, aber in Verständnis dann sozusagen, da würde ich jetzt sagen, ist okay, gehe ich mit. Aber in der Bundesrepublik Deutschland, wenn man als Bundespartei offensichtlich nicht in der Lage ist, eine Landespartei subtil darauf hinzuweisen, was man sich von ihr vorstellt, und dieser Beweis ist erbracht in den letzten Wochen, dann wird man wohl eine gesichtswahrende Lösung anpeilen müssen und nicht ein völlig auswegloses Duell, für das sich immer weniger Leute interessieren, das aber immer mehr Leute gleichförmig bewerten, nämlich sehr negativ. Ja? Mhm. So, und eine gesichtswahrende Lösung kann dann nur bedeuten, dass man sagt, okay, ja, einmal ist keinmal, wir gehen jetzt hier mal mit für ein Jahr, dann haben wir uns vielleicht elektoral aus dem tiefsten Umfrageloch rausgeschaufelt und dann gehen wir vor die WählerInnen. So. Oder man sagt halt, okay, wir machen das nicht und dann machen wir Neuwahlen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Man entscheidet sich aber konsequent für Jein. Und das, wie gesagt, das steht auf den Ankreuzzetteln auf dem Schulhof, aber in der Realität nicht.
Mhm. Aber wahrscheinlich liegt das auch daran, dass die CDU in Thüringen und aber wahrscheinlich auch in anderen Ländern wie Sachsen-Anhalt beispielsweise, wo ja die nächste ostdeutsche Landtagswahl ansteht, im Prinzip die Volkspartei des Jein ist. Also wo man merkt, es gibt gar nicht so wenige, die das vielleicht nicht zutiefst begrüßt haben, aber auf jeden Fall nicht den Furor verstehen, mit dem Berlin auf diese gemeinsame Wahl von Thomas Kemmerich schaut. Und es gibt eben die, die sagen, das geht ganz und gar nicht. Ist halt die Frage, kriegt man dieses Jein politisch zusammen? Wenn ja, wie? Nur mit dem Faktor Zeit?
Also ganz kurz erstmal, ich finde das einen sehr schönen Gedanken, dass Volksparteien die Parteien des Jein sind. Ich würde das auch positiv so sehen, aber man muss dann natürlich sagen, sie sind die Parteien des subtilen Jein. Ja? Man sollte sich dabei nicht komplett erwischen lassen, wie man das sagt, sondern das austarieren. So. Und dieser Austarierungsprozess, ja, der ist nun mal komplett hier gescheitert. Und wenn man die Wahl zwischen zwei schlechten Lösungen hat, dann würde ich sagen, sollte man einfach nur schnell eine von beiden treffen. Es gibt nicht die bessere Schlimme, die schlimmere Bessere, wie auch immer, sondern man muss das dann hinter sich bringen und diese Lust am Leiden, die jetzt die CDU in bester SPD-Manier, möchte ich mal sagen, ja, dazu bringt, die Selbstzerfleischung öffentlich immer weiter zu zelebrieren, das ist wirklich die schlechteste aller Lösungen.
Ich fasse noch mal ganz kurz am Ende aber an die eigene journalistische Nase. Wenn die CDU ganz selbstverständlich mit der Linken zusammenarbeiten würde, ich ahne, wie unsere Kommentierung ausfallen würde. Macht geil, prinzipienlos, machen es mit jedem.
Richtig. Und das deswegen würde ich auch einfach der CDU als eine von beiden Möglichkeiten raten, zu sagen, okay, es gibt ja die Regel und was bestätigt Regeln? Die Ausnahme. Und das hier ist die Ausnahme. Wir haben den mitgewählt, einfach weil wir davor noch größeren Fehler gemacht haben. Das müssen wir jetzt ausbaden. Wir werden aber den jetzt nicht, und das ist nie im Gespräch gewesen, alle naslangen parlamentarische Mehrheiten beschaffen. Davon ist ja überhaupt nicht die Rede, sodass dieser gegen die CDU-Ehre, zumindest wie es jetzt auch von Bundesseite immer dargestellt wird, gegen die CDU-Ehre gehende Verstoß gegen die eigene Beschlussfassung ein einziges Mal passieren würde und dann wäre es vorbei. Da kann sich jetzt jeder selber fragen, was bei WählerInnen hilfreicher ist, einmal mit Ansagen und Begründung von einem eigenen Prinzip abweichen oder eben die Frage zu einem Eiertanz ausweiten, der sich wochenlang hinzieht. Muss jeder selbst entscheiden.
Im Studio der Politikwissenschaftler Michael Koss und jetzt auch dabei meine Kollegin Jana Münkel. Ich bin jetzt mal gespannt auf Ihre Reaktion, wenn ich Ihnen sage, wo ich letzte Woche noch war. In Italien.
Nicht so gefährlich, würde ich sagen.
Und wo da, würde ich sagen?
es war Neapel, es war Süditalien. Also es hat jetzt hier keiner irgendwie den Mundschutz rausgeholt. Ich bin schon mal beruhigt, dass Sie mit mir hier sitzen wollen und können. Keine Angst vorm Coronavirus. Wie ist das bei Ihnen, Michael Koss? Wie groß ist die so persönlich?
Naja, also ich muss mich ja als absoluter Laie outen. Gell? Glaube schon, dass das uns in Deutschland auch erreichen wird im großen Stil. Aber nehme die Tatsache, dass es eben, glaube ich, wesentlich weniger tödlich ist als eine normale Grippeepidemie, da können Sie mich jetzt gerne gleich korrigieren, zur Kenntnis und bin deswegen eben doch jetzt nicht alarmiert.
Mhm. Ja. Ich glaube, viele sind alarmiert dadurch, dass die Einschläge in gewisser Weise deutlich näher gekommen sind. Und Italien ist ja da eben das Land, das jetzt ganz stark die Schlagzeilen mit prägt, dadurch, dass in Norditalien beispielsweise komplett die Schule ausfällt für eine ganze Woche lang. Wir haben da ganz dramatische Fernsehbilder gesehen. Jana Münkel, wie ist denn da jetzt die Lage eigentlich?
Also es gibt derzeit 224 Erkrankungen. Das ist weltweit Platz 3 nach China und Korea, aber eben tatsächlich zahlenmäßig auch sehr, sehr viel niedriger als jetzt China. Es gibt, jetzt kam gerade die Meldung, es gibt inzwischen 5 Tote. Also heute kamen nochmal 2 neue Todesfälle dazu. Und ich glaube, was in Norditalien diese Lage so ein bisschen unübersichtlich macht, wenn man dieses Wort, ich verwende das vorsichtig, aber was zumindest Rätsel aufgibt, ist so dieses, dass dieser sogenannte Patient Null noch nicht gefunden ist. Also es ist unklar, woher kommt das Virus jetzt genau, und das ist eben das, was jetzt gerade die Behörden beschäftigt.
In anderen Ländern, ja auch in Deutschland, wir hatten ja schon relativ früh diesen Fall in Süddeutschland, wo man eben genau wusste, da kam jemand von einer Firma aus China, von der Partnerfirma dort, und das fehlt also in Italien. Insofern, ja, große Vorsicht. Es gab dann auch Nachrichten, dass der Zugverkehr eingestellt wurde. Das war ein bisschen größer in der Nachricht, als es dann de facto war. Es war nur ein Zug, der dann eben zwischen Österreich und Italien nicht fuhr. Aber interessant sind ja schon diese massiven Sicherheitsmaßnahmen, die in Italien vorgenommen wurden. Ist denn vorstellbar, frage nochmal an Jana Münkel, die das heute für uns recherchiert, dass wir in Deutschland auch so ein Maßnahmenpaket bald erleben?
Also es ist so, erstmal vorweg, dass das Robert-Koch-Institut, das koordiniert das alles, das ist sehr gut vorbereitet. Und die sagen, die Situation muss ernst genommen werden, ganz klar. Und die kann sich auch jederzeit ändern. Also es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass auch in Deutschland sich das Virus verbreitet. Aber das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahr im Moment trotzdem als gering ein, dass wir jetzt so Maßnahmen ergreifen müssen, wie Schulen schließen. Also es gibt keinen Anlass dafür, dass ganze Gegenden abgeriegelt werden müssten. Und es gibt einen sogenannten Pandemieplan, da ist dann genau geregelt, was wann wie passiert. Und da sind wir jetzt im Moment so ein bisschen auf dieser ersten Ebene, so nennen die das. Da geht es so ein bisschen drum, eben was auch jetzt passiert, dass betroffene Personen isoliert werden, dass Personen, die mit betroffenen Personen in Kontakt waren, in Quarantäne kommen. Und wenn sich das Virus dann aber weiter ausbreiten sollte, dann treten wir in eine neue Phase in diesem Pandemieplan ein. Da geht es dann zum Beispiel darauf hin, dass man sich darauf konzentriert, besonders anfällige Gruppen zu schützen, also Ältere und Kranke. Und es gibt auch ganz, ganz klare Pläne, was soll denn in Kliniken passieren, was passiert in Praxen, was passiert in Flughäfen. Es gibt zum Beispiel einen sogenannten, das fand ich ganz interessant, einen Flussplan für Ärztinnen und Ärzte in Praxen. Also wenn die einen Verdachtsfall haben, wer zieht dann wann, wie Schutzkleidung an, welche Schutzkleidung, wo kommt die Person hin? Also das ist sehr, sehr klar geregelt.
Michael Koss, ich frage Sie als Politikwissenschaftler, das sind ja auch für Politik immer schwierige Situationen. Man will einerseits nicht weiter Panik schüren durch Maßnahmen, die eben überall sichtbar sind und gleichzeitig natürlich aber auch nicht dem Vorwurf ausgesetzt sei, man hätte zu spät gehandelt. Haben Sie den Eindruck, dass wir da einigermaßen in der Balance sind?
Ja, ich glaube, mir ist jetzt gerade eigentlich, wo ich über das, was Sie gerade gesagt haben, nachgedacht habe, klar geworden, dass es eben eigentlich auch zu dem großen Themen gehört, die wir gerade haben. Das sind halt einfach die Folgen der Globalisierung, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen. Und die besteht eben nicht nur darin, dass man unbegrenzten Warenverkehr immer weiter hochschraubt, um dann sich als Börsendepotinhaber ins Fäustchen zu lachen, sondern eben auch darin, dass Menschen und Viren ganz offensichtlich Ländergrenzen überschreiten. Und wenn ich jetzt versuche, Ihnen eine Antwort zu geben und abstrahiere davon, wie der politische Umgang mit den Menschen insbesondere bislang gelaufen ist, dann bin ich natürlich etwas skeptischer, als das Robert-Koch-Institut das ist. Ja? Weil es sich offensichtlich als sehr überfordernd darstellt, mit der Tatsache eben vollumfänglich zu leben, dass wir ein immer stärker verschränktes, im Endeffekt kleines Land in einer großen Welt sind. Und das wird dann sehr schnell als Herausforderung wahrgenommen und dann kippt es sehr schnell in eine Überforderung. Und da sind wir eigentlich schon wieder fast zurück beim Parteiensystem. Entschuldigung, das ist jetzt beruflich bedingt.
Ja, nee, das ist ja vollkommen legitim.
Ja, ich würde dann noch mal kurz einhaken, weil Sie dieses Wort Überforderung in den Mund genommen haben. Das ist natürlich auch Teil der Kommunikationsstrategie, ne, der Bundesregierung, aber auch des Robert-Koch-Instituts zu sagen, wir haben das alles im Griff. Aber was ich auch interessant fand, ich habe gelesen, dass dass es eigentlich im Moment vor allem darum geht, nicht komplett zu sagen, wir schotten uns ab und das wird nicht kommen, sondern das auch herauszuzögern, weil im Moment auch Grippezeit ist und dieses Grippe und Corona zusammen könnte tatsächlich zu einer, vielleicht nicht Überforderung, aber zu einer sehr, sehr starken Auslastung unseres Gesundheitssystems führen. Und deswegen ist eben wichtig, solche Pläne zu haben.
Es gab in Kriegszeiten in Großbritannien die große Frage auf allen Bahnhöfen, is your journey really necessary? Ist Ihre Reise wirklich notwendig? Weil man vermeiden wollte, dass zu viele Leute unterwegs sind. Jetzt will ich nicht den Teufel hier an die Wand malen. Aber ist schon interessant, diese Auswirkungen, Michael Kosse, auf Globalisierung, auf die Selbstverständlichkeit, mit der man sich über Grenzen bewegt. Kleine Anekdote zu meiner Italienreise. Als ich in Neapel am Flughafen ankam, wurde ich, wie alle anderen Fluggäste, die ankamen, wurde mir erstmal Fieber gemessen, um sicher zu gehen, dass ich da nichts mit reinbringe. Sie sehen, ich bin hier, also nicht in Quarantäne. Aber apropos Schutzmaßnahmen, ganz kurzer Blick noch. Es gibt ja jetzt immer mehr Menschen, sieht man auch hier, die mit diesem Mundschutz rumlaufen. Ist das Placebo, Jana Münkel, oder kann das auch sinnvoll sein?
Also das Robert-Koch-Institut sagt, jein, wichtiger sind andere Maßnahmen, sowas wie die sogenannte Husten- und Niesetikette, also zum Beispiel nicht in die Hand niesen, in die Armbeuge niesen oder eben in unbenutztes Taschentuch, auch Abstand halten zu Personen, die vielleicht erkältet sind oder die Symptome haben. Ein Mundschutz kann aber sinnvoll sein, wenn jemand vorher schon eine Atemwegserkrankung hat zum Beispiel, also wenn der besonders anfällig ist. Und da geht es dann darum, dass der nicht andere ansteckt, aber vor allem auch ihn vor anderen zu schützen. Und es gibt eigentlich auch keine eindeutigen Belege, es gibt verschiedene Studien, aber es gibt keine eindeutigen Belege, dass gesunde Menschen ein geringeres Risiko haben, sich anzustecken, wenn sie Schutzmasken tragen. Das fand ich ganz interessant, weil da gibt es Theorien, dass das eigentlich sogar psychologisch für so eine Art falsche Sicherheit sorgt. Also, dass man eben dann den Mundschutz trägt und dann sagt, naja, Hände waschen brauche ich nicht, ich habe ja den Mundschutz. So. Und eine kleine Anekdote fand ich auch noch interessant. Es wird auch hier in Deutschland mit Lieferengpässen gerechnet und es ist auch so, dass im Moment schon Apotheken Probleme haben, die nachzubestellen. Vor allem nämlich, weil die Mundschutzhersteller in China sitzen und da natürlich ein bisschen Lieferengpässe.
Der Heimatmarkt fordert jetzt zuerst.
Ja, der Markt, ja.
Seit 10 Uhr sind die großen Züge in Köln, Düsseldorf und Mainz unterwegs. Jetzt sitzen hier zwei Niedersachsen heute im Studio. An meiner Seite Michael Koss, bei Hildesheim geboren, richtig?
Ganz genau.
In Lüneburg, Professor, dem Karneval also nicht so nah, aber vielleicht näher gekommen durch eine Sache, die den Karneval vielen näher gebracht hat, die vielleicht sonst nicht so karnevalaffin sind. Mainz bleibt Mainz, da gab es eine Büttenrede. Andreas Schmidt, der mittlerweile in den sozialen Medien seine Runde macht, und zwar unter anderem mit diesen Worten.
Die Demokratie, die werden wir schützen. Eure Gesinnung wird euch nichts nützen. Unsere Kinder werden nicht mehr für euch erfrieren. Auf keinem Schlachtfeld mehr krepieren und auch nicht kämpfen bis zuletzt, während ihr euch in den Führerbunker setzt. Sie vor euch zu schützen, ist erste Bürgerpflicht. Mainz ist weltoffen. Ihr nehmt uns die Freiheit nicht. Solltet ihr für jedes Nazi-Opfer eine Schweigeminute gestalten, müsstet ihr 38 Jahre lang eure Schandmaule halten. Es war millionenfacher Völkermord, ihr braunen Wichte, und kein Vogelschiss der deutschen Geschichte. Die Morde von Hanau, die Schüsse auf die Synagoge in Halle, ob Juden, Christen, Muslime, das war ein Angriff aus alle. Wir leben hier zusammen. Die Demokratie wird triumphieren. Dieses Land werdet ihr niemals regieren.
So klang das bei Mainz bleibt Mainz. Andreas Schmidt, der Büttenredner. Michael Kaus-Karneval war nie unpolitisch, aber so kurz nach Hanau ist er möglicherweise politischer denn je.
Na gut, durch die zeitliche Koinzidenz ist das natürlich jetzt eine Spitze, sage ich mal, ja, der Politisierung. Ich bitte alle Karnevalisten, vielleicht sogar alle Katholiken, mir nachzusehen, dass ich eine etwas kritischere Grundhaltung dazu habe. Ich habe Karneval in meiner Ignoranz bislang immer ein bisschen als so eine Art Ventil gesehen. Ja. Fünfte Jahreszeit, in der haut man mal auf den Putz und den Rest der Zeit ist man dann eben wieder braver Bürger. Ich freue mich immer, wenn ich mich bei solchen ketzerischen Urteilen täusche und hoffe, dass das eben auch hier der Fall ist.
Also ich höre richtig raus, reicht nicht an der Stelle aufzustehen und zu klatschen, wie das viele gemacht haben, sondern das muss halt im Alltag dann auch.
Natürlich ist das demokratischer Bürger sind par excellence. Ich will auf keinen Fall hier jetzt in der Hinsicht Wasser in den Wein schütten. Aber die Demokratie muss halt 365 Tage im Jahr verteidigt werden. Ich glaube, wir sind da fast angekommen an der Stelle. Und Übung macht auf jeden Fall den Meister. Ne? Aber sie will halt gerne von vielen dauerhaft angewendet werden.
Bleibt mir Danke zu sagen an Michael Koss, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Lüneburg. Schön, dass Sie heute da waren.
Danke Ihnen, Herr Frenzel. We'll be right back.